Jeder, der auf Christus vertraut, hat den Heiligen Geist. Amen. Seid ihr mit mir? Jawohl. Hey, Jubelströme, jawohl. Alle haben den Heiligen Geist. Super Geschichte, Gott ist großzügig, es ist für jeden genug da. Wir brauchen nicht wegen der Menge Angst haben, dass das mal irgendwann ausgeht oder so, sondern irgendwie ist da genug. Und das ist eine ganz klasse Geschichte. Epheser 3,17 heißt es: Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen lebt. Das ist ein Werk vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist in dir, in deinen Herzen, ist da. Okay? Kann ich nach Hause gehen? Super. Nein, nicht ganz so. Ich habe noch ein paar überraschende Geschichten. Die Geschichte ist für mich wichtig, weil manche Christen sind unsicher. Habe ich denn den Heiligen Geist und muss ich was tun? Muss ich was machen? Und haben Zweifel dabei. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dann nachher so das Reden Gottes wahrzunehmen, seine Leitung wahrzunehmen. Und dann kommt so eine gewisse Unsicherheit da rein. Wenn die anderen erzählen, dass sie nachts geträumt haben und dass sie wissen, dass der Traum von Gott gewesen ist oder im Gebet plötzlich so Eingebungen haben, wo sie Dinge gesehen haben, dann wird das oftmals schon unsicher. Und deswegen ist es wichtig, dass ich euch zuspreche: Jeder, der auf Christus vertraut, jeder ausnahmslos, hat den Heiligen Geist. Und das ist die Grundlage. Darauf müssen wir stehen, denn das ist auch das Errettungsfundament. Durch den Heiligen Geist in uns wissen wir am Ende unserer Tage, wohin unsere Seele zu gehen hat. Das ist so unsere Orientierung. Dadurch kommen wir schließlich dahin, wo wir hin müssen. Der in uns weiß das. Und das, deswegen können wir da völlig entspannt sein. Okay, Entspannung angesagt. Kein Druck, kein Kampf, Erleichterung. No problemo, no problemo. Wir kommen an am Ende. Super. Und dann habe ich aber eine Geschichte in der Bibel gelesen, die hat mich ein bisschen nachdenklich werden lassen. Und ich will sie ein bisschen ausführlicher gerade vorlesen. Ich rede Hochdeutsch, ich kann ein bisschen schneller lesen. Ist vielleicht dann für jeden auch verständlich. Apostelgeschichte 8, die Verse 4 bis 8. Da geht es um die Christen, die aus Jerusalem geflohen sind und dann unterwegs waren im Lande. Und die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samaria, verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren begeistert von dem und beeindruckt, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Philippus kommt in eine neue Stadt, die von Jesus noch nie was gehört hat, verkündet Jesus. Und die Leute sind begeistert, als sie sehen, dass das nicht nur Gerede ist, sondern dass das den Taten folgen. Dass da wirklich was passiert. Ich meine, ich habe so Krüppel gesehen auf der Straße dahin krabbeln in Indien, als ich das letzte Mal da war. Und ich weiß, wie die damals, wenn die von Krüppeln schreiben, auch ausgesehen haben. Das ist schon dramatisch. Und wenn die nachher wieder gehen können, dann ist das wirklich eine extreme körperliche Wiederherstellung. Und die waren begeistert, als sie das gesehen haben. So eine Kraft Gottes. Und dann steht in Vers 12, dass dann sich ganz, ganz viele dann taufen ließen, als Folge von diesem ganzen Wirken und von ihrem neuen Glauben. Und dann kommt auf Vers 14, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In die betreffende Stadt angekommen, beteten für sie und baten Gott, dass er ihnen den Heiligen Geist geben sollte. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Und mit meinen Worten, und der Philippus konnte das auch nicht. Und da habe ich mich gefragt, wieso? Die sind jetzt alle gläubig geworden, die haben sich taufen lassen, die laufen mit Jesus und da steht, die haben noch keinen Heiligen Geist. Fand ich spannend. Und dann haben wir das diskutiert als Prediger und Theologen. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte fast schon. Und wir haben es nachher so gesagt, letztlich hat jeder Christ den Heiligen Geist in sich und weiß am Ende der Tage, wo es hingeht. Aber nicht jeder Christ hat sein Pfingsten erlebt. Und da ist noch ein Unterschied. Da ist ein Unterschied, Freunde. Zwischen dem, ich bin gläubig und trage da was in meinem Herzen, und dem, ich habe Pfingsten erlebt, ist ein großer Unterschied. Und deswegen weiß ich, da ist noch etwas. Unsere ganze Pfingstbewegung kommt daher, dass plötzlich eine Gruppe von Menschen ihr Pfingsten erlebt hat. Azusa Street. Ne? Das ist ja unser Ursprung, wo wir herkommen als Gemeinden. Dass plötzlich der Heilige Geist auf eine Versammlung fällt und da passiert etwas. Und ich habe es live erlebt schon mal, dass der Geist Gottes auf eine Versammlung fällt. Und ich hatte schon die Fotos eben rausgesucht, aber wir kriegen sie nicht zum Laufen so spontan. Ich habe es erlebt, dass Leute, die völlig vernarbten Arm haben, weil sie sich ständig geritzt haben durch psychische Erkrankung, ins Taufbecken steigen und nach der Taufe ist der Arm wie ein Kinderpopo. Und wir haben Fotos davon. Oder ein Video haben wir aufgenommen von einer Frau, die sich gelähmt in Taufbecken tragen lässt und gehend wieder rauskommt. Und eine habe ich dann nachher kennengelernt, die hat mir ihre Röntgenaufnahmen gezeigt. Alles voller Krebs. Alles voll, ganzen Metastasen. 2 Wochen später alles blank, nichts mehr. Ja. Und das sind Geschichten. Ich weiß, wenn der Geist Gottes kommt, ist alles möglich. Und nicht nur ein bisschen. Und nicht nur ein bisschen. Und deswegen lasse ich mich auch nicht unterkriegen. Ich sage immer, alles ist möglich. Ich weiß nicht, was Gott jetzt vorhat. Aber alles ist theoretisch möglich. Und wir glauben auch, dass alles gehen kann. Und einige Sachen habe ich erlebt. Du hast schon was angesprochen. Aber einiges habe ich auch noch nicht erlebt. Und da warte ich dann noch drauf. Ja, also ich habe es erlebt, dass eine Frau mit einem Bänderriss bei uns in den Gottesdienst kommt, an Krücken, und wir beten für sie und die schmeißt die Krücken in der Ecke und singt mit dem Mikrofon dann mit und tanzt darum. Ja, innerhalb von Minuten ging das. Auf der anderen Seite habe ich jemanden im Moment im Rollstuhl und ich bete dafür regelmäßig, intensiv, und wir haben die Vision und eine Sicht wirklich, dass da was geht, aber es bis jetzt noch nicht zu sehen. Ne? Und deswegen, es ist immer so, wir können es nicht bedienen, sondern wir versuchen so aus dem Schauen hineinzugehen. Und da möchte ich euch heute mit reinnehmen, in dieses Ganze, was geht nicht, was ist das mit der Pfingstenerleben eigentlich, das will ich mit euch doch mal anschauen. Mir ist eine Geschichte wichtig geworden, die solltet ihr so ein bisschen kennen vielleicht sogar. Ist die Geschichte, wo Samuel Saul beruft. So dieser Berufungsweg eigentlich. Samuel beruft Saul. Am Anfang war Saul nämlich ein toller Kerl. Das dürfen wir nicht vergessen. Und Samuel beruft Saul und dann sagt er ihm einen Satz, der ist mir so hängen geblieben. 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 6 müsste es sein, genau. Und er kündigt Saul an, Samuel, und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen, also Prophetenjüngern, in Verzückung gerätst. Da wirst du verwandelt werden und ein neuer Mensch werden. Und wenn für dich nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Boah, das ist schon mal eine coole Aussage, ne? Mach, was du willst und Gott ist mit dir, es läuft. Und das ist eine Geschichte, die ist mir so, Gottes Hand über dem Leben plötzlich zu haben. Das ist Pfingsten. Da kommt etwas und macht eine Transformation. Du wirst verwandelt und die Hand Gottes ist auf deinem Leben. Das ist Pfingsten. Und das kann ein persönliches Pfingsten werden für jeden von uns. Einige haben es schon erlebt, einige haben es noch nicht erlebt, aber es ist oft ein einschneidendes Erlebnis und man weiß nachher auf jeden Fall, das war vorher und das ist nachher. Man kann das sehr genau unterscheiden, so dieses, was da passiert ist eigentlich. Früher war ich jetzt zornig, jetzt bin ich liebenswürdig oder wie auch immer. Man kann so bestimmte Dinge nachher aufzählen, wo Verwandlung stattgefunden hat. Das ist Pfingsten. Das ist Pfingsten. Das ist, wenn der Geist Gottes auf unser Leben kommt und anfängt zu wirken. Die ersten Christen sind gläubig geworden und ich denke, Jesus hat in ihrem Herzen gewohnt, wie die Bibel das schreibt. Aber sie hatten ihr Pfingsten noch nicht erlebt. Das war genau der Moment. Sie hatten ihr Pfingsten noch nicht erlebt. Und ich glaube, dass wir das grundsätzlich alle brauchen. Ich glaube, also okay, vielleicht will ja jemand auch mit so einem Low-Level unterwegs sein. So immer unter der Grasnarbe fräsen. Aber ich gehöre zu dem, ich versuche immer schon ein bisschen mehr zu kriegen. Wenn es mehr gibt, will ich auch mehr haben. Ne? Ja, überlegt euch das mal. Früher gab es 3 Fernsehprogramme, zumindest im Deutschen, als ich groß geworden bin. Ne? Und als es dann hieß, ihr könntet jetzt aber 20 kriegen, da waren wir sofort, Hemd hoch, will ich haben. 20 Programme, mehr Auswahl, super. Wenn es mehr gibt, will ich mehr haben. Ne? Ich meine, wer wird nicht vom Chef gefragt, sag mal, willst du Gehaltserhöhung? Sagt, nein, will ich nicht. Wir gehören doch zu denen, die eigentlich mehr wollen. Und ich möchte mehr von Gott. Punkt. Ne? Wollen wir alle. Das ist cool. Das ist nämlich, wir wollen Pfingsten. Und das ist die erste Grundlage. Pfingsten ist für die, die es wollen. Sorry. Das kommt nicht einfach so, weil ich da irgendwo durch die Gegend spaziere, sondern das kommt für die, die wollen. Das ist Pfingsten. Die erste Gemeinde damals, ich meine, ihr müsst euch das bei den Jüngern ja vorstellen. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs gewesen und waren dann zu zweit losgeschickt, Dämonen austreiben, Kranke heilen, Wort Gottes verkünden. Und am Ende sagt Jesus zu ihnen, so und jetzt setzt euch bitte hin und wartet auf den Heiligen Geist, der euch bevollmächtigt. Boah, hey, wir haben doch den Heiligen Geist, wir sind bevollmächtigt. Nee, sagt Jesus, da gibt's mehr. Da gibt's mehr. Und das ist so dieses Mehr. Pfingsten ist das Mehr haben, bekommen, können. Mehr. Und ich glaube, dass wenn der Heilige Geist in das Leben von Menschen kommt, wie dieses Pfingsten, dass er nicht das explizit das Ding in deinem Leben sich anschaut, sondern dein Leben als Gesamtes berührt. Ich habe das so oft erlebt, ich habe das immer wieder auch als Eindruck, so dieses, dass wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt er auf das Leben. Nicht nur auf den Körper. Er kommt aufs Denken, aufs Fühlen, wahrscheinlich aufs Fleisch. Er kommt auf unser ganzes Beziehungsgeflecht, wie wir unterwegs sind, auf die Lebensumstände. Er kommt auf alles drauf. Auf alles. Und das ist das, ich habe immer so ein bisschen Bauchweh, wenn die Leute kommen und sagen, oh, ich habe mein Fuß tut weh, bitte bete doch für den Fuß. Und dann denke ich, ich habe das Gefühl, Gott möchte eigentlich was ganz anderes berühren bei dir. Der Fuß ist überhaupt nicht dran, der ist nicht wichtig jetzt gerade mal. Ne? Ja, das ist, oftmals steht ja was anderes dahinter, was Gott dann berühren möchte. Ich weiß nicht, wie viele Leute, also es gibt vielfach, die Geschichte, die sich wiederholt ist so ein bisschen, es gibt ja so Muster auch beim Gebetsdienst, dass Leute kommen und sagen, ich habe so Schwierigkeiten mit dem Rücken, mit der Wirbelsäule und es tut alles weh. Und ich bin da immer schon auf Alarm, wenn ich das höre und denke jedes Mal, na, wenn da nicht mal wieder eine andere Belastung dahinter steckt, irgendeine Geschichte in der Ehe, zu Hause mit der Familie, was dann einfach aufs Körperliche nachher niederschlägt, einfach nur. Ne, das ist, und Gott will das Leben berühren, ne, das Gesamte. Und ich habe es auch schon andersrum gehabt, dass ich gerufen worden bin von einer Familie, wo der Vater im Sterben lag und sollte zum Spital hin, weil sie hatten dem Arzt gesagt, okay, du kannst jetzt Schläuche und Kabel ziehen. Und dann hat die Familie mitgeteilt bekommen, wenn wir das machen, also war doppelseitige Lungenentzündung, war intubiert und auch sonst schon ziemlich nicht gut drauf. Und dann hatten sie der Familie schon mitgeteilt, wenn wir das jetzt lösen, alles wird er versterben. Und dann hat die Familie gesagt, Mensch Frank, wir sind da gewesen, wir haben Abschied genommen, kannst du heute Abend nochmal kommen und nochmal so als allerletztes so mit ihm nochmal beten. Und ich bin ans Bett und er war auch nicht bei Bewusstsein. Aber ich hatte den ganz klaren Eindruck, der ist nicht fertig. Da ist noch was unerledigt, das geht nicht. Und habe da wirklich auch so hineingebetet. Ne? Da ist noch eine Rechnung offen, die muss noch erledigt werden. Am nächsten Tag riefen sie an, ganz aufgelöst, unser Vati ist auf einer Normalstation, der soll entlassen werden nächste Woche. Ich sage, ja, ich glaube, ich muss mal mit ihm reden. Dann. Ne? Das sind so, Gott sieht das Leben, er will das Leben berühren. Das ist der Punkt. Und der Weg, den er das macht, wie er das macht, ist, indem er dir ein Pfingsten schenkt. Dir ein Pfingsterlebnis schenkt. Und wir Schweizer und Deutsche und Westeuropäer haben damit ein bisschen Problem. Ich glaube, so je weiter südlich, je einfacher fällt es dann manchmal. Wir haben es eben schon bei dem Text vom Saul gelesen. Wenn du in Verzückung kommst, oh, das tönt so nach ausgelassenen Fußball-Hooligans oder sowas tönt das. Ne? Wenn du, das sind die, die in Verzückung kommen. Nein, es ist der Heilige Geist kann uns in eine Verzückung hineinführen. Und ich kann mich dahin stellen, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Dann passiert auch nichts, brauchst keine Angst haben. Ganz bestimmt nicht. Aber ich kann natürlich im Herzen offen sein und sagen, Herr, hier bin ich, mach, was du willst. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und das ist eine gute Ausgangslage, weil dann passiert etwas auch mit dir und an dir. Und das ist dann spannend, weil man überhaupt nicht vorhersehen kann, was dann kommt. Ich habe mal einen Mann gesehen, der hat auch da, wir haben da wirklich intensive Lobpreiszeit gehabt und plötzlich fängt er an mit Breakdance machen. Das ist aber schräg, aber er war in Verzückung geraten. Das gibt es dann halt mal. Dass dann plötzlich Dinge passieren, die man nicht so vorhersehen kann. Und ich glaube, wir können dieses Pfingsten ganz persönlich erleben. Viele Gottesleute haben das ganz, ganz persönlich erlebt. Der große, es gibt einen tollen Bericht von dem Professor Dr. Nicht Jack Deere, manchmal ist mein Kopf zu voll. Overload. Alter Gesalbter Derek Prince. Ach, danke. Derek Prince kennen die meisten von uns. Wie er beschreibt, wie er seinen Pfingsten erlebt hat. Nachts beim Militär. Ganz alleine für sich. Wie der Heilige Geist über ihn kommt. Und er anfängt im Bett rumzulärmen. Und Angst hat, dass seine Kollegen wach werden im Zimmer. Das kann eine ganz persönlich private Geschichte sein. Die meisten erleben Pfingsten natürlich als Gemeinschaftsgeschichte, als ein Gemeinschaftserlebnis. Die Herrenhuter Brüder, die kennen die meisten von uns von den Losungsheftli, die haben ihr Pfingsten gehabt, als Gemeinde zusammengekommen, tollen Abendmahlsgottesdienst gehabt, der dann nachher völlig ausartet und sie sind 18 Stunden zum Beten zusammen. Und zum Feiern. Also wenn ihr morgen früh irgendwie arbeiten gehen müsst oder was auch immer, Dienst habt, ihr solltet euch abmelden. Morgen ist frei für alle. Gut. Ich weiß nicht, die Leute in der Pflege da hinten, wie das bei denen ist, weiß ich nicht. Aber das ist, wenn der Heilige Geist kommt und irgendwas macht, dann kann das auch mal aus dem Ruder laufen. Die meisten haben das so erlebt. Und wir sind halt so gerne, wir wollen Kontrolle haben. Ich weiß schon immer, ich habe immer schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu lange predige oder wenn der Gottesdienst mal 2 Minuten länger läuft, weil dann sind schon wieder die Leute vom Kindergottesdienst, die dann schimpfen. Ein 18-Stunden-Gottesdienst, ungeplant, mal eben so einbrauen, ist schon eine andere Nummer. Ist schon eine andere Nummer. Aber ich habe schon immer gesagt, ich habe bei mir immer die Gitarre parallel dann im Gottesdienst stehen. Falls der Heilige Geist kommt, ich kann auch dann mal kurz ablösen, wenn den Finger wehtun vom Klavier spielen oder so. Kann ich immer noch kurz mit übernehmen. Ich weiß, dass die ganz viele als Gemeinde sowas erlebt haben, nachher wirklich transformiert waren. Es hat sich anderes verändert. Ich bin einmal per Zufall in einer Gemeinde gelandet, weil ich in Ferien war und in Ferien dort in den Gottesdienst gegangen bin und bin dann wirklich in so einer Erweckungsgeschichte gelandet, die so an Pfingsten als Gemeinde erlebt haben. Und das ist auch, er sagt auch, das ist aus dem Ruder gelaufen. Wir haben Sachen gemacht, die macht man nicht. Ne? Als anständige Christen und er als anständiger Pastor. Als Ergebnis haben sie nachher exkommuniziert, aus dem Verband rausgeschmissen. Ne? Das gibt es auch, solche Geschichten, sagt er, aber ich will lieber den Heiligen Geist als solche Privilegien. Ja, was ist bei denen gelaufen? Das ist eine lustige Geschichte. Er sagte, wir haben gebetet, dass der Heilige Geist kommt und Gebetswoche gemacht und wirklich so mit rund 150 Leuten haben wir gebetet, dass der Heilige Geist mächtig wird, Erweckung schenkt und dass das alles kommt, was wir wollen oder was uns wichtig ist und auf dem Herzen liegt. Und dann haben wir einen Taufgottesdienst gehabt nach der Woche. Abendtaufgottesdienst. Und dann wären plötzlich Leute geheilt worden. In dem Taufbecken. In dem Taufbecken. Heilungen. Dass sie den Leuten die Hände aufgelegt haben und die sind im Taufbecken dann gesund geworden. Und dann haben natürlich die Gesunden, also die Leute, die jetzt schon dabei Zuschauer waren, gesagt, das will ich auch haben. Ne? Und dann haben die sich dann angefangen, ein zweites Mal zu taufen und eine Woche später das dritte Mal zu taufen. Weil da passiert ja was schließlich. Ne? Ja, das ist natürlich für einen amerikanischen Täuferpastor nicht ganz so praktisch, weil die mögen das nicht. Und dann haben sie ihn erstmal aus dem Verband rausgeschmissen nachher. Haben gesagt, sowas akzeptieren wir nicht. Aber er sagte, das ist mir völlig wurscht. Wir haben den Heiligen Geist. Die Leute werden bei uns gesund. Es passieren Heilungen, Befreiungen, alles. Dann nehmen wir doch die Geschichte mit. Alles solche Sachen. Alles solche Sachen. Und deswegen ist es ein Gemeinschaftserlebnis, ein gemeinschaftliches Ausstrecken. Wir wollen Pfingsten erleben. Und das kann vielleicht ein bisschen komisch werden. Aber wir wollen das erleben. Tief in unserem Herzen wollen wir diese Berührung des Heiligen Geistes. Tief in unserem Herzen wollen wir das. Ich glaube daran, dass alles möglich ist. Kennt ihr vielleicht die Geschichte von Smith Wigglesworth? Ja, ihr kennt den Namen alle, ne? Aber an einer Stelle hat er das ja gemacht, da kam einer mit dem Holzstumpenbein oder mit dem Holz, hat den Fuß verloren und er kam mit so einem Holzding-Ersatz und sagt, er hätte immer so Schmerzen mit seiner Krücke, das würde immer so Probleme machen. Sagt er, die brauchst nicht mehr. Geh zum Schuster, hol dir Schuhe. Und als der mit dem Holzstumpe sich dann in den Schuh reinstellt, wächst der Fuß nach. Ich glaube daran, weil ich verrückte Sachen gesehen habe, die Gott tut. Deswegen glaube ich daran. Und ne, es ist einfach schon zu viel passiert, als dass ich es nicht mehr glauben kann. Sorry. Und wenn ihr damit ein Problem habt, dann habt ihr noch zu wenig erlebt. Das ist ganz einfach. Ne? Und wir müssen viel mehr noch, das gebe ich jetzt Dani als Auftrag, wir müssen viel mehr noch Gemeinden werden, wo solche Sachen normal sind. Wo sie zum Tagesgeschäft dazugehören. Ich glaube daran. Ah, ich erzähle noch eine Geschichte. Ich glaube, das ist noch gut. Ich hatte eine Frau in der Gemeinde, die hat einen ganz schweren Burnout gehabt und hatte dadurch extreme Probleme mit dem gesamten Nervensystem. Die war immer am Zittere, den ganzen Tag, nachts, tags, immer am Zittere. Und die Ärzte haben es nicht richtig ruhig gekriegt. Und sie ist dann bei uns aus allen Diensten raus, kriegte zu Hause, konnte nicht mehr arbeiten gehen, kriegte eine Haushaltshilfe, medizinische Betreuung und. Und das Spannende war, dass die Frau 4 kleine Kinder hatte und natürlich unter einem riesen Druck stand. Aber Gott redete mit ihr jede Nacht. Sie hatte immer Träume, die sie auch morgens noch wusste. Und sie hat so Traumbücher geschrieben nachher, was sie alles so gehört hat und was Gott ihr alles gezeigt hat und was wichtig geworden ist. Und wir haben das dann so gemacht über einen längeren Zeitraum, dass ich dann alle 2 Wochen gekommen bin, für sie gebetet habe, sie mir von ihren Träumen erzählt hat und wir geguckt haben, was davon jetzt wirklich relevant ist, was wir jetzt bearbeiten müssen. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann im Frühjahr war, dass ich weiß nicht mehr welches Jahr, kommt sie zu mir und sagt, du, ich habe heute Nacht im Traum gehabt, ich soll jetzt wieder arbeiten gehen. Sagst du, zitterte, ich soll jetzt wieder arbeiten gehen. Ich sage, ja, das stimmt. Ich glaube, das stimmt. Das ist nicht eine Einbildung, das stimmt, du sollst jetzt wieder arbeiten gehen. Ich kann aber nicht arbeiten, ich kann ja nicht mal meine Familie versorgen. Ich sage, doch, aber es ist richtig, du sollst jetzt arbeiten gehen. Und dann haben wir einen Deal gemacht. Ich sage, okay, Herr, dann muss der Job zu ihr kommen. Und sie hat, glaube ich, 7 Jahre da nicht mehr gearbeitet. Also sie war wirklich raus aus ihrem Fach. Steuerspezialistin von der Finanzverwaltung. Nächsten Tag rief die Finanzverwaltung vom Ort an und sagte, du, könnten wir sie für einen Job anfragen? Die kannten die vom, also sie kannte da keinen. Es gab keine Beziehung, personellen Verknüpfung. Der Job kam zu ihr am nächsten Tag. Sie sagt, ich kann aber nicht arbeiten, ich bin krank. Kein Problem, wir warten auf sie. Und dann haben sie irgendwann Probeschaffen ausgemacht und das war eine mittlere Katastrophe, weil sie saß da ja immer so. Was soll die denn hier arbeiten? Und dann haben sie tatsächlich einen Vertrag gemacht auf den 1.8. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. 1.8. soll es anfangen, beziehungsweise 2.8. anfangen. Und sie saß morgens um 7 Uhr am Schreibtisch und es war alles vorbei. Ab dem Moment. Der Moment war Ende. Und die ist bei mir heute Co-Pastorin, Predigerin und leitet in der Church mit und ist wirklich komplett wiederhergestellt. Und das sind so die Geschichten, Gott sieht das Leben. Und ich halte alles für möglich. Wir müssen lernen zu schauen, wir müssen lernen, uns leiten zu lassen und uns wirklich darin auch dann immer wieder nachfragen, Herr, was ist dein Plan, wie geht das jetzt da weiter? Und daran glaube ich, für jeden von uns. Das ist nicht was ich erlebe, das ist was wir alle erleben sollten. Das ist für jeden von uns. Jeder von uns ist mit dem Heiligen Geist erfüllt, jeder soll das anwenden, jeder soll das praktizieren. Es sind nicht einige Spezialisten. Und auch wenn du jetzt vielleicht sagst, ich bin noch zu krank, ich habe noch zu viel. Nein, keiner ist fertig. Ich habe meine Macken und Mucken und meine Gebrechen. Keiner ist fertig, aber wir sollen trotzdem in dem dienen und machen und tun, was er uns gibt. So, und wenn du jetzt noch nie die Taufe oder die Pfingsten erlebt hast, dann würde ich sagen, hey, das ist heute fällig. Ne? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Und wenn du das vor 30 Jahren mal erlebt hast, ich glaube, dann ist eine Erfrischung und eine Auffrischung fällig. Das ist so wie bei einer Impfe dann, ne? Dann braucht es eine Auffrischung wirklich mal jetzt wieder. Und deswegen, ich finde den Paulus so praktisch, weil er macht daraus eine praktische Anleitung, wie diese Auffrischungs-, nicht Impfung, sondern Auffrischungs-, Auffrischungspfingsten funktioniert. Es heißt im Epheser 5,18, und berauscht euch nicht mit Wein, das wäre Widerspenstigkeit, sondern lasst euch anstelle dessen mit dem Heiligen Geist erfüllen. Seht ihr die Verknüpfung? In Verzückung geraten kann man auch mit dem Wein. Billiger ist es mit dem Heiligen Geist. Also wenn ihr ein bisschen giezig seid, dann nehmt lieber den Heiligen Geist. Der macht zwar nicht so trunke, aber ein bisschen so verzückt kann man da und lustig kann man da auch werden. Genau. Und dann schreibt er die Ausführungsbestimmung. Das geschieht dadurch, dass wir einander ein Psalm, Loblieder, spontane Lieder und praktizieren. Lobpreis, Anbetung, geleitet vom Heiligen Geist, ist die Basis dafür, dass wir auftanke, dass wir den Heiligen Geist in uns auffülle lassen. Und das ist jetzt völlig egal, ob du das heute das erste Mal sowas überhaupt drüber nachdenkst oder ob du eine Auffrischungsgeschichte brauchst. Lobpreis, Anbetung, musikalische Anbetung, prophetischer Dienst, alles was dazu gehört, tankt uns wieder auf. Und eigentlich ist das Konzept auch so, dass das wie so ein Fluss ist, so ein Bach, wo ständig nachlaufen soll, ständig nachlaufen soll. Bloß wir schaffen das nicht ganz so. Unser Alltag sieht oft anders aus. Und darum brauchen wir immer wieder so eine neue, erfrischende Ladung. Okay? Darum machen wir Lobpreis in der Gemeinde. Möglichst kraftvoll, möglichst lebendig. Und ich bin froh, dass ich hier so begabte Musiker habe. Das ist wirklich gut, dass ihr so mitmacht und macht. Und wir laden den Heiligen Geist jetzt gleich ein, dass er uns eine Erfrischung gibt. Okay? Amen, seid ihr dabei? Jawohl, das wollen wir. Wir strecken uns aus, jawohl. Ja, machen wir gleich. Und wir werden in der Anbetung Abendmahl haben. Das heißt also, ich werde da vorne am Tisch gleich sein und ihr steht auf, kommt zu dem Tisch, wann ihr soweit seid im Lobpreis, wann ihr so parat seid innerlich, kommt einfach dahin, während dem Lobpreis. Wir machen das bei uns in der Church auch so, dass wir Lobpreis und Abendmahl in der Praxis dann nachher miteinander haben, weil ich halte das für eine ganz wichtige Geschichte. Wir ehren Jesus im Abendmahl. So, jetzt muss ich nur gerade einmal umblättern bei mir. Ich muss jetzt einmal gerade aufblättern. Das ist jetzt nicht professionell, mein Lieber. Da ist er. Jesus wird beschrieben im Abendmahl im Lukas-Evangelium, Lukas 22. Und er nahm das Brot und dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib. Er kündigt an sein Tod, der Leib, der gebrochen wird, der für euch gegeben wird. Und dieses Brechen vom Brot und zu sich nehmen vom Brot, tut es zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl. Der Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir wollen Jesus ehren. Und das ist das, was der Heilige Geist liebt, wenn wir Jesus groß machen. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir Jesus anbeten, wenn wir ihm Ehre geben und wenn wir uns erinnern an das, was Jesus getan hat, dann werden wir den Heiligen Geist in seinem Wirken erleben. Und deswegen lade ich euch ein, gleich während der Anbetung da vorne zum Tisch zu kommen, euch Abendmahl zu holen, für euch ganz persönlich und damit Jesus zu anbeten.